Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Mit Martin Wegleide noch mal einmal guten Morgen und willkommen. Und ins Nachbarstudio gekommen ist mein Kollege Lennart Püritz aus der Forschungsredaktion. Er hat Neues aus Naturwissenschaft und Technik. Guten Morgen, Lennart.
Guten Morgen.
Ein Thema, das Coronavirus und welche ungünstigen Effekte es hat auf das Herz-Kreislauf-System.
Ganz genau. Wir blicken heute in Forschung aktuell wie in den vergangenen Tagen auch schwerpunktmäßig auf das neue Coronavirus SARS-CoV-2. Da hat sich gezeigt, dass Menschen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen ein höheres Risiko haben, bei einer Infektion damit schwer zu erkranken. Und den Krankheitsverlauf könnten dabei auch blutdrucksenkende Medikamente beeinflussen. Was dahinter steckt, dazu gibt es gleich mehr in der Sendung. Außerdem haben wir ein Interview im Programm, bei dem es um die Folgen einer Coronavirus-Infektion für Kinder geht, von Säuglingen bis hin zu Jugendlichen. Dazu sind eine Reihe neuer Studien erschienen und es gibt inzwischen auch einzelne Berichte über schwere oder sogar tödliche Infektionsverläufe.
Wir müssen den Ausbruch verlangsamen, damit unser Gesundheitssystem weiter funktionieren kann.
Wie erwartet haben die Zahlen zugenommen in den letzten Tagen.
Kurzreisen innerhalb Deutschlands kann es dieses Jahr über Ostern nicht geben.
Corona-Update.
Das Coronavirus SARS-CoV-2 kann jeden Menschen infizieren, aber es gibt Gruppen, deren Gesundheit dadurch stärker gefährdet ist als bei anderen. Sie sind häufiger von einem schweren Krankheitsverlauf betroffen. Zu diesen Gruppen zählen ältere Menschen und chronisch Kranke, insbesondere HerzpatientInnen, aber auch solche, die unter Bluthochdruck leiden. Und das ist immerhin jeder Fünfte in Deutschland. Viele von Bluthochdruck Betroffene schlucken regelmäßig Medikamente, die den Blutdruck senken. Und diese sind nun in die Kritik geraten. Vermutungen machen die Runde, dass sogenannte ACE-Hämmer das Risiko einer Virusinfektion erhöhen. Was ist dran? Gestern haben sich auf einer Pressekonferenz des Science Media Center in Köln mehrere Spezialisten dazu geäußert. Michael Lange hat die Informationen zusammengetragen und sitzt jetzt im Nachbarstudio. Michael, warum sind Menschen mit Bluthochdruck eigentlich besonders gefährdet?
Bluthochdruck ist bekannt als Risikofaktor für viele Herzkrankheiten. Man kann einfach sagen, Bluthochdruck schwächt das Herz und damit schwächt der Bluthochdruck natürlich auch die Abwehr einer Virusinfektion. Und das gilt natürlich gerade bei schweren Verläufen von Covid-19.
Spielen denn dann auch tatsächlich Medikamente dabei bei diesem erhöhten Risiko eine Rolle, die diese Menschen einnehmen?
Das wird auf jeden Fall kontrovers diskutiert. Die sogenannten ACE-Hämmer, die haben sich in der Behandlung von Bluthochdruck bewährt. Das heißt, wenn man den Blutdruck niedrig halten will, dann ist es wirklich gut, diese Medikamente zu nehmen. Aber es gibt eben Möglichkeiten, zumindest in der Theorie, dass diese Medikamente auch schaden könnten.
Wie kam denn dieser Verdacht ursprünglich auf, dass eben insbesondere ACE-Hämmer in Zusammenhang mit schweren Verläufen von Covid-19 stehen?
Ja, die Idee kam aus der Physiologie und aus der Biochemie. Man hat sich einfach angeschaut, wie kommt das Virus in die Zelle hinein? Das braucht dazu einen Rezeptor. Und ein Rezeptor, den man entdeckt hat, das ist der Rezeptor für Angiotensin 2. Das heißt, das Virus nutzt einen Eingang, der eigentlich nicht für das Virus gedacht ist, sondern für dieses Hormon. Und dieses Hormon spielt eine ganz wichtige Rolle im Wirkmechanismus vieler Bluthochdrucksenker und gerade der besonders guten und besonders nebenwirkungsarmen Bluthochdrucksenker. Es setzt auch an diesem Stoff Angiotensin, ACE-Hämmer, das steht für Angiotensin Converting Enzyme, also ein Enzym, das eine inaktive Form, das Angiotensin 1, umwandelt in eine aktive Form, Angiotensin 2. Und dann haben wir weniger Angiotensin 2, also weniger von diesem Hormon. Und da könnte es sein, dass die Zelle gegensteuert, indem sie einfach mehr Eingangspforten produziert. Sozusagen versucht, diesen Mangel an Angiotensin 2 auszugleichen. Und wenn man das jetzt theoretisch weiterdenkt, dann erhöht es natürlich auch die Zahl der Eintrittspforten, der möglichen Eintrittspforten für das Virus. Und deshalb will man das ganz genau untersuchen, hat das in Laborexperimenten auch zeigen können, dass es diesen Effekt gibt. Aber die Frage ist, wie praxisrelevant ist er?
Das wäre jetzt eben die Frage, gibt es da klinische Studien schon zu, die diese Idee eben untermauern, dass Blutdrucksenker tatsächlich ein Risikofaktor sind oder eben auch nicht?
Ja, das ist sehr schwer nachweisbar. Man kann es sich ja recht einfach vorstellen. Bluthochdruck ist ein ganz wichtiger Risikofaktor. Davon sind ist jeder Fünfte betroffen und bei den Menschen in Deutschland über 55 ist es sogar jeder Zweite und die Mehrzahl davon nimmt diese ACE-Hämmer. Das heißt also, wir haben hier mehrere Risikofaktoren gleichzeitig und die voneinander in klinischen Studien zu unterscheiden, das ist bisher nicht möglich. Also in einer großen Studie aus Wuhan kam heraus, dass 30% der Corona-Infizierten, die an starken Symptomen litten, auch unter Bluthochdruck litten. Also das heißt, da gibt es einen Zusammenhang, verwundert aber nicht bei diesen hohen Zahlen von Bluthochdruckpatienten. Also das ist im Grunde genommen etwas, was da noch nichts aussagt. Und das höhere Alter geht auch mit diesen Risikofaktoren einher. Also das hängt alles zusammen. Und da jetzt zu trennen, was ist jetzt die Wirkung der ACE-Hämmer? Haben die ein zusätzliches Risiko? Das müsste ja noch zu dem Bluthochdruck und zum Alter hinzukommen. Und das lässt sich nur in sehr großen Studien nachweisen. Die gibt es bisher nicht. Also es gibt bisher keinen Nachweis, dass wirklich ein erhöhtes Risiko besteht.
Wie sieht es denn bei dieser Datenlage aus? Ist es eine sinnvolle Idee, diese Medikamente abzusetzen?
Ja, ich dachte auch, es wird vielleicht kontrovers diskutiert gestern bei der zusammengeschalteten Pressekonferenz des Science Media Center. Aber die Meinung der Experten, die war einhellig. Thomas Eschenhagen, ein Pharmakologe vom Universitätsklinikum Eppendorf in Hamburg, sagte, ein gut eingestellter Blutdruck hilft dem Körper gegen das Virus und das ist das Wichtige. Man sollte das Medikament auf keinen Fall selbstständig absetzen. Es ist möglich, das über die lange Sicht zu machen, in Absprache mit dem Arzt. Dann kann man darüber nachdenken, in Einzelfällen, dass man sagt, okay, man nimmt einen anderen Bluthochdrucksenker. Aber hier ist definitiv auf klinische Studien zu warten und da jetzt selbstständig zu handeln, das wäre eine ganz schlechte Idee.
Und gestern nach dieser Pressekonferenz, da wurde im Fachmagazin eLife eine weitere Studie genau zu diesem Thema veröffentlicht. Bringt die jetzt Klarheit oder zumindest mehr Klarheit?
Etwas mehr. Sie gibt zumindest den Ärzten eine Art Hilfestellung. Die sagen, die Ärzte, die da veröffentlichen in eLife, dass das Absetzen von Bluthochdrucksenkern während einer Therapie nicht nützlich ist. Sie sagen, das bringt nichts, wenn man da noch während der Therapie versucht, hier die Medikamente abzusetzen. Und sie schreiben, Absetzen gefährdet zusätzlich den Patienten. Also wenn dann auch noch der Blutdruck völlig aus dem Ruder läuft, das ist ein zusätzliches Risiko. Also Blutdrucksenker während der Behandlung nicht absetzen.
Vielleicht noch ganz kurz, in Italien wurde auch beobachtet, dass die Zahl der Herzinfarkte seit Beginn der Corona-Epidemie zurückgeht. Gibt es Ideen, wie dieser Effekt zustande kommt?
Ja, man könnte ja zunächst mal denken, dass das Virus vielleicht vor Herzinfarkt schützt. Aber da sagten die Experten eindeutig, nein, das ist nicht der Fall. Das hat wahrscheinlich statistische Effekte. Möglicherweise gehen Herzinfarktpatienten seltener zum Arzt und auch Ärzte übersehen das häufiger. Das ist sozusagen ein Nebenprodukt der Corona-Krise, dass einfach andere Krankheiten, auch gefährliche Krankheiten, möglicherweise im Moment nicht mehr so gut behandelt und erkannt werden. Und da sollte man natürlich unbedingt darauf achten, dass das nicht passiert.
Warum verläuft Covid-19 bei Menschen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen oft schwerer als bei anderen und welche Rolle spielen Blutdrucksenker dabei? Informationen dazu waren das von meinem Kollegen Michael Lange. Vielen Dank. In der vergangenen Woche ist im US-Bundesstaat Connecticut offenbar ein Säugling gestorben, der mit dem neuen Coronavirus infiziert war. Auch aus Frankreich, Belgien oder Großbritannien gibt es zumindest einzelne Berichte über den Tod von Kindern und Jugendlichen im Zusammenhang mit Covid-19. In der Vergangenheit wurden Infektionen bei Kindern allerdings meist nur mit milden Symptomen in Verbindung gebracht. Als Risikogruppe gelten sie jedenfalls nicht. Über den aktuellen Forschungsstand dazu, wie Säuglinge und Kinder auf das neue Coronavirus reagieren, haben wir mit Johannes Hübner gesprochen. Er ist leitender Infektiologe an der Kinderklinik der LMU München. Und meine erste Frage an ihn war, sind die Fallberichte zu schwer und sogar tödlich verlaufenden Infektionen bei Kindern eine Folge der sprunghaft gestiegenen Infektionszahlen weltweit? Oder ist die Krankheit auch für sehr junge Menschen mitunter doch gefährlicher als bislang angenommen?
Also das lässt sich aufgrund von diesen Medienberichten sehr schlecht beurteilen. Da sind normalerweise sehr wenig Informationen. Es ist nur irgendwie ein Bericht, dass ein 3-Jähriger oder ein 16-Jähriger in einer Region, in einer Stadt gestorben ist. Dazu bräuchten wir sehr viel mehr Informationen. Hat dieses Kind zusätzliche Erkrankungen gehabt? Was war die eigentliche Todesursache? War das Kind möglicherweise nur mit dem Coronavirus besiedelt? Diese Aussagen kann man, glaube ich, anhand von diesen Presseberichten nicht treffen.
Es gab ja aber auch einige wissenschaftliche Studien, vor allem von chinesischen Medizinerteams, die in den vergangenen Wochen veröffentlicht wurden, wo es auch zumindest am Rande um die Auswirkungen einer Corona-Infektion für Kinder und Säuglinge ging. Haben die neue Erkenntnisse gebracht, dass das Virus oder die Infektion unter Umständen gefährlicher sein kann für Kinder und Jugendliche als bisher gedacht?
Also viele von diesen größeren Studien aus China oder auch aus Südkorea haben Tausende, zum Teil zigtausende von Patienten untersucht. Und dabei erscheinen Kinder in Tabellen als bestimmte Altersgruppe, ohne dass jetzt da auf die Gründe für eine Hospitalisierung oder auch für den Tod von einem Kind genauer eingegangen wird. Daraus kann man wenig entnehmen. Es gibt andere Studien auch aus China. Das sind aber dann meistens sehr kleine Fallberichte. Da wird dann mal über 6 oder über 9 Kinder berichtet. Und da ist es durchgehend eigentlich so gewesen, dass diese Kinder, die da berichtet worden sind, sehr milde Verläufe haben. Das haben wir im Prinzip eigentlich bisher auch so gesehen, wobei natürlich, je mehr man darauf aufmerksam wird, je mehr Leute sich auch darauf konzentrieren, desto mehr sieht man natürlich auch schwere Verläufe.
Sie haben ja die Kinder eines Webasto-Mitarbeiters in Bayern auch untersucht, die selbst infiziert waren. Haben Sie diese Kinder bis heute weiter verfolgt?
Also ich habe mit den Kollegen gesprochen, die diese Kinder auch nochmal weiter verfolgt und weiter gesehen hatten. Und was ich Ihnen da berichten kann, ist, dass diese Kinder alle komplett symptomlos sind. Wobei, was ganz auffällig war, diese Kinder hatten ja zum Teil nur kurz, eines auch gar nicht, dieses Virus im Respirationstrakt nachgewiesen. Aber die hatten das alle im Stuhl. Und bei den Folgeuntersuchungen, die da gemacht worden sind, hatten diese Kinder über einen langen Zeitraum auch noch Nachweis von Virus-RNA im Stuhl bis zu 6 Wochen. Also das scheint bei Kindern anders zu sein als bei Erwachsenen, dass die sehr lange Träger dieser Viren sein können.
Sind die Kinder auch Überträger dann noch? Gibt es dazu auch schon neue Anhaltspunkte?
Genau, das ist natürlich die ganz entscheidende und wichtige Frage. Das haben die Kollegen hier bei uns auch versucht, die Virologen, die da beteiligt waren. Und es ist nie gelungen, bei einem von diesen Kindern ein replikationsfähiges Virus im Stuhl nachzuweisen. Also es war letzten Endes immer die genetische Information des Virus da, aber kein Virus, was man dann zum Beispiel in einer Zellkultur hätte vermehren können. Und das stellt natürlich die Frage, sind diese Kinder dann auch infektiös? Also wahrscheinlich nicht. So was wir bisher sagen können, denke ich, dass diese Kinder nicht mehr infektiös waren. Aber ganz sicher kann man das natürlich auch nicht sagen.
Es gibt ja inzwischen immer mehr Infektionen, auch in Deutschland. Haben Sie auch noch, unabhängig von diesen ersten infizierten Kindern, noch andere erkrankte Kinder und Jugendliche in der Klinik gesehen, die neue Rückschlüsse auf den Verlauf der Krankheit bei Kindern zulassen?
Also wir haben jetzt auch die ersten Kinder bei uns in der Klinik gesehen und da ist wirklich alles bisher dabei gewesen von ganz milden Verläufen beziehungsweise also wo kein Mensch dran gedacht hatte. Das war in einem Fall ein Screening. Wir hatten ein Kind, was wir aufnehmen wollten, am Tag vorher einbestellt und da war der Virusnachweis dann positiv und bis aber auch hin zu schweren Verläufen, bis hin zur Intensivstation. Auch das haben wir gesehen.
Ich weiß nicht, wie viele Fälle das jetzt sind, aber lassen sich da auch schon irgendwelche Rückschlüsse ziehen, wann es eben bei Kindern eher zu einem schweren Verlauf kommt und also wann es ein milder Verlauf ist?
Genau, also es gibt deutschlandweit, wir haben inzwischen ein Meldesystem eingerichtet. Die Deutsche Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie hat ein Online-Meldesystem eingerichtet, wo beteiligte Kliniken sozusagen real-time die Informationen im Computer eingeben können. Und da haben wir eigentlich eine ganz gute Vorstellung, wie viele Fälle wir im Moment in Deutschland haben. Und da sieht es folgendermaßen aus. Also da sind bisher 21 Kliniken beteiligt. Wir haben 33 Kinder zum jetzigen Zeitpunkt, die stationär aufgenommen sind. 3 Kinder in ganz Deutschland liegen auf einer Intensivstation. Und bei diesen 33 stationären Aufnahmen sind auch 5 Neugeborene innerhalb der ersten 28 Lebenstage dabei.
Lässt diese Aufschlüsselung oder diese Aufzählung, diese Daten dann eben auch Rückschlüsse darauf zu, welche Kinder oder wann Kinder eher unter schweren Verläufen leiden?
Ja, das ist jetzt natürlich bei 3 Fällen schwer zu sagen. Also der Fall, den wir jetzt konkret betreuen auf der Intensivstation, das ist ein Kind, was eine ganze Reihe von Risikofaktoren auch hat. Also das wäre jetzt sicher ein per se auch gefährdetes Kind gewesen.
Aber das heißt, das lässt sich aufgrund der Datenlage eben, lassen sich noch keine statistisch wirklich haltbaren Aussagen machen?
Noch keine klar erkennbaren Risikofaktoren, wo man sagen würde, Lungenerkrankungen oder Herzerkrankungen oder Erkrankungen des Immunsystems prädisponieren besonders.
Sie haben eben schon erwähnt, dass da auch Säuglinge dabei sind. In den vergangenen Wochen gab es auch zwei Studien zur Übertragung des neuen Coronavirus von Müttern auf ihr ungeborenes Kind im Mutterleib. Eine hat keine Hinweise auf diese sogenannte vertikale Übertragung des Virus im Mutterleib gefunden. Die andere Studie schon, das ist allerdings auch nur ein einziger Fall. Wie schätzen Sie in dieser Hinsicht das Risiko ein, Übertragung des Virus von einer infizierten Mutter auf das ungeborene Kind?
Also ich glaube, dass wir da bisher noch keinen Hinweis drauf haben. Diese eine Studie, die sowas postuliert hat, hat letzten Endes bei dem Kind kein Virus selber nachweisen können, sondern nur Antikörper. Antikörper, von denen man annimmt, dass das Kind gebildet hat. Aber das ist, glaube ich, eine schwierige Interpretation. Also ich denke, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt keine belastbaren Daten haben, die zeigen, dass das Virus von der Schwangeren auf das Neugeborene übertragen wird.
Wie gefährlich ist SARS-CoV-2 für Säuglinge und Kinder? Aktuelle Informationen und Einschätzungen dazu waren das von Johannes Hübner, leitender Infektiologe an der Kinderklinik der LMU München. Es war eine große Herausforderung, vor der ein Forschungsteam vor etwa einem Jahr stand. Das Ziel, hinabbohren in einen mehr als 1000 Meter unter dem Eis der Antarktis gelegenen See, den Mercer Lake. Es war der zweite See unter dem Eis, den das Team auf diese Weise untersuchen wollte. Schon 2013 hatten die Forschenden als erste überhaupt einen See unter dem Eispanzer erbohrt und in diesem See, Lake Willens, Leben gefunden. Das Material, das bei den jüngsten Bohrungen am Mercer Lake gewonnen wurde, wird zwar immer noch analysiert, aber inzwischen liegen erste Ergebnisse vor. Dagmar Röhrlich nimmt uns mit unters Eis.
Der Mercer Lake ist in etwa so groß wie der Comer See, aber er liegt unter mehr als einem Kilometer antarktischem Eis begraben. Schon das macht ihn zu etwas Besonderem. Doch er ist außerdem hydraulisch aktiv, füllt und leert sich im 10-Jahres-Rhythmus, erklärt John Priscu von der University of Montana in Bozeman.
Nachdem wir jetzt alle Daten aus den von uns im vergangenen Jahr zurückgelassenen Instrumenten heruntergeladen und mit neuen Satellitendaten verglichen haben, konnten wir sehen, dass der See nach dem Ende unserer Bohrung ungefähr 5 Meter an Wassertiefe verloren hatte. Bei 15 Meter Maximaltiefe ist das eine Menge.
Bislang sind rund 400 Seen unter dem antarktischen Eis entdeckt worden, von denen etliche miteinander in Verbindung stehen. Auch Mercer Lake gehört zu so einem Netzwerk. Sein Wasser strömt über eine Art subglazialem Flusssystem in den nächsten See in Richtung Ozean. Doch danach füllt sich der Mercer Lake überraschend schnell wieder auf. Wahrscheinlich, weil ein weiter systemaufwärts gelegener See ebenfalls ausgeflossen ist.
Es ist also ein sehr dynamisches System und das wirkt sich darauf aus, wie wir die biologischen und geologischen Prozesse interpretieren müssen.
Das Ökosystem im See erwies sich als überraschend komplex. Zunächst einmal steigen aus dem Seeboden geringe Mengen Methan ins Seewasser auf. Woher es stammt, ist noch nicht ganz klar.
Wir haben die Methanisotope untersucht und dabei herausgefunden, dass dieses Methan aus alten Meeressedimenten stammt. Im Untergrund muss es also viel organisches Material geben, das sich zersetzt.
DNA-Analysen zeigen, dass im Wasser selbst Bakterien leben, die sich von Methan ernähren. Die biologische Aktivität im See wird also zu einem Teil von uraltem Kohlenstoff angetrieben.
Im Seewasser leben ungefähr 10.000 Bakterienzellen pro Milliliter. Das ist nicht viel. Im See herrscht also Nährstoffmangel. Außerdem stammt ein Großteil der biologischen Aktivität von Organismen, die sozusagen Steine fressen. Sie sind chemotroph, das heißt, anders als Pflanzen nutzen sie nicht Licht und Kohlendioxid, um organische Materie zu produzieren und zu wachsen, sondern die chemische Energie aus Gesteinen und Mineralen und CO2. Sie sind darauf spezialisiert, im Dunkeln zu leben und in der Kälte, bei Temperaturen von minus 0,7 Grad Celsius.
Anscheinend spielen diese chemotrophen Organismen im Ökosystem von Lake Mercer eine zentrale Rolle, denn von ihnen ernähren sich auch wieder andere Bakterien.
Das System ähnelt in gewisser Weise dem der heißen mineralstoffreichen Quellen in der Tiefsee, den sogenannten Black Smokers, an denen ebenfalls chemische Energie das Leben antreibt und nicht die Sonne. Nur, dass wir jetzt nicht in der Tiefsee sind, sondern unter einem Gletscher und dass es nicht heiß ist, sondern kalt.
It's a cold environment.
Wie alt der Kohlenstoff ist, den die Mikroorganismen im Mercer Lake verarbeiten, die Datierungen dazu laufen noch. Dass das letzte Mal der Meeresspiegel so hoch gewesen ist, dass das Wasser bis in diese Region gereicht hat, das dürfte mindestens 2 Millionen Jahre her sein, vielleicht noch länger. Die marine Vergangenheit trägt anscheinend nur zu einem recht geringen Teil zur biologischen Aktivität bei. Vielmehr scheint sich die Bakteriengemeinschaft auf eine eigene Grundlage gestellt zu haben und lebt von der chemischen Energie aus den Mineralen.
Leben unter 1000 Meter Eis, Dagmar Röhrlich über neue Analysen zum Ökosystem im antarktischen Lake Mercer. Damit geht Forschung aktuell für heute so langsam zu Ende. Mehr tagesaktuelle Nachrichten aus der Wissenschaft finden Sie übrigens ab heute Nachmittag zum Lesen und Hören online unter deutschlandfunk.de/Forschung. Hier fehlt jetzt noch der tägliche Blick in den Weltraum. Darin geht es heute um den Ostervollmond und die Frage, warum er uns in der kommenden Nacht so nah kommt wie selten.
Sternzeit, 7. April, Ostervollmond supernah. Die kommende Nacht wird eine recht besondere Mondnacht. Um 20.08 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit kommt der Mond der Erde so nah wie sonst nie in diesem Jahr. Und 8,5 Stunden später ist Vollmond. Dies ist nicht irgendein Vollmond, es ist der Ostervollmond. Ostern ist nach der Regel des Konzils von Nicäa aus dem Jahr 325 am Sonntag nach dem ersten Vollmond nach Frühlingsanfang. Der Frühling hat astronomisch am 20. März begonnen. Für die Osterregel ist allerdings der kalendarische Frühlingsanfang auf den 21. März festgelegt. Der Mond leuchtete da als abnehmende Sichel. Nun hat er erstmals wieder die volle Phase erreicht. Somit ist am kommenden Sonntag Ostern, am 12. April. Geht es um die Bestimmung der Jahreslänge, das Einlegen von Schalttagen etc., so spielt allein die Sonne eine Rolle. Das ist vernünftig, denn der Sonnenstand beeinflusst unser Leben massiv. Ob es kalt oder warm ist, dunkel oder hell, bestimmt nur die Sonne. Es muss daher immer das Ziel sein, dass ein Kalender mit dem Lauf der Sonne und somit mit den Jahreszeiten im Takt bleibt. Der Mond spielt nur eine untergeordnete Rolle. Sein Lauf bestimmt allein die Festlegung einiger kirchlicher Feste. Wann Ostern ist und somit auch wann Rosenmontag, Himmelfahrt, Pfingsten und Fronleichnam hängt vom ersten Vollmond nach Frühlingsanfang ab. Und als wolle der Mond demonstrieren, dass er eben nicht ganz unwichtig ist, kommt er uns in dieser kalendarisch so bedeutenden Nacht auch noch besonders nah.
Also, er lohnt sich, der Blick nach oben auf den Mond, den Vollmond heute Nacht. Neues aus Naturwissenschaft und Technik gibt es natürlich morgen auch wieder. Lennart Pyritz, was ist geplant für morgen?
Ja, auch morgen wird es wieder um das Coronavirus gehen, unter anderem um die Frage, ob die Pandemie die Energieversorgung in Europa gefährden könnte und auch darum, wie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an improvisierten Beatmungsgeräten für Corona-Patientinnen tüfteln und ja, welche Schwierigkeiten dabei auch auftauchen.
Im Vormittag von nach den Nachrichten folgt das Thema Traurigkeit und Trauer in Zeiten von Corona. Wir sprechen mit Expertinnen und gerne auch mit Ihnen. Wenn Sie Fragen haben, von eigenen Erfahrungen berichten mögen, Sie können jetzt schon anrufen 00800 44 64 44 64. Und E-Mails bitte an sprechstunde@deutschlandfunk.de. Traurigkeit und Trauer in Zeiten von Corona und auch, wie man ein bisschen gegensteuern kann, damit einem nicht die Decke auf den Kopf fällt.